ich möchte auch jetzt gar nicht das lange mit einleitenden Worten belasten, sondern ich möchte den Kollegen Mühlauer bitten, dass er uns sein Referat haltet. Kollege Mühlauer ist der Leiter der Molekularpathologie im AKH Wien. Er hat es auch dort entwickelt. Er hat in den 80er Jahren einen Studienaufenthalt in Japan gehabt, der eine Masterthesis, ein PhD beinhaltet hat in Genetik. Und er ist also wahrscheinlich der prädestinierte Molekularpathologe, um uns diesen Vortrag über die ESR1-Mutation beim Mammakarzinom zu halten. Und ich glaube, viele von Ihnen kennen ihn aus den Tumorboards, auch aus den Fragestellungen in der modernen Molekularpathologie. Leo, darf ich bitten.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte und Einladung zu diesem Symposium. Ich möchte die ESR1-Mutation als neuen Biomarker beim Mammakarzinom vorstellen. Beim Mammakarzinom werden verschiedene Biomarker bestimmt für die Wahl der optimalen Therapie, so schon seit Jahrzehnten immunhistochemisch, Expression der Hormonrezeptoren, Expression von HER2 mit Aufkommen der Immuncheckpoint-Inhibitor-Therapie PD-L1, zumindest beim triple-negativen Mammakarzinom, Genmutationen, ESR1, aber nicht nur ESR1 und auf die häufigst analysierten Gene komme ich dann noch zu sprechen. In wenigen Fällen oder relativ selten Genexpressionsprofilerstellung mit der Fragestellung adjuvante Chemotherapie ja oder nein. Und insbesondere beim Mammakarzinom jetzt zunehmend Liquid Biopsy und die Anwendung beim Mammakarzinom der Liquid Biopsy ist auch primär eine Mutationsanalyse. Die Bestimmung der ESR1-Mutation betrifft den häufigsten Subtyp der Mammakarzinome, die hormonrezeptor-positiven und HER2-negativen Mammakarzinome. Bei diesem Subtyp des Mammakarzinoms besteht die Standard-Erstlinientherapie in einer endokrinen Therapie, meist in Kombination mit einem CDK4/CDK6-Inhibitor. Es stehen verschiedene Substanzklassen der endokrinen Therapie zur Verfügung, die Aromatase-Inhibitoren, die Bildung des Östrogens hemmen, selektive Östrogenrezeptormodulatoren, welche an den Östrogenrezeptor binden und dessen Funktion hemmen und selektive Östrogenrezeptor-Degrader, welche also einen Abbau des Östrogenrezeptors induzieren. Leider entwickelt sich im Verlauf der Therapie sehr häufig eine Resistenz. Und der häufigste bekannte Resistenzmechanismus ist die Entwicklung einer Mutation im Östrogenrezeptor 1-Gen, im ESR1-Gen. Es gibt aber auch noch andere Mechanismen, die hier dargestellt sind, wie eine Rezeptor-Tyrosinkinase, Aktivierung, wie Aktivierung von Signalwegen wie dem MAP-Kinase-Pathway oder dem ACT-PS3-Kinase-Pathway. Dieses DIA zeigt schematisch die normale Signalübertragung mit dem Östrogenrezeptor, also Östrogen bindet an einen Rezeptor, dieser dimerisiert dann, es wandert in den Zellkern, bindet an bestimmte Regionen der DNA und aktiviert Transkription. Bei Vorliegen einer aktivierenden Mutation im Östrogenrezeptor benötigt dieser Rezeptor nicht mehr die Bindung an Östrogen für die Aktivierung. Es ist durch die Mutation aktiviert, es wandert auch in den Kern und setzt ein Transkriptionsprogramm in Gang. Die ESR1-Mutation entwickelt sich fast immer erst unter Therapie. Sie ist sehr selten unter 1% in einem Primärtumor. Und erst unter endokriner Therapie mit Dauer der Therapie und Therapielinie steigt die Frequenz dieser Mutation an und erreicht im fortgeschrittenen Stadium Werte bis etwa 40%. Und dieses DIA hier ist entnommen der Publikation der sogenannten Emerald-Studie. Diese Studie untersuchte einen Östrogenrezeptor Degrader, das Elacestrant, bei Östrogenrezeptor positivem HER2-negativen Mammakarzinome und konnte zeigen, dass das progressionsfreie Überleben mit diesem Medikament verbessert werden kann und konnte insbesondere zeigen, dass jene Patientinnen, die eine ESR1-Mutation trugen, besser auf diese Therapie ansprechen. Hier in blau sind die Patientinnen mit einer ESR1-Mutation und in rot die Patientinnen mit der Standard of Care Therapie. Das progressionsfreie Überleben nach 6 Monaten 40% und hier 19% und nach 12 Monaten auch ein signifikanter Unterschied, Elacestrant versus Standard of Care. Das Medikament wurde im November 2023 in der EU für die Therapie des hormonrezeptor-positiven HER2-negativen Mammakarzinoms zugelassen, nach einer endokrinen Therapie bei Progress bzw. Metastasierung. Die Mutationen sind in sogenannten Hotspots konzentriert und diese Hotspots liegen in der Ligandenbindungsdomäne, ist jene Domäne, die den Östrogen bindet. Und in der Emerald-Studie waren 98% der Mutationen an den Positionen, die hier mit einem Stern markiert sind. Also es betrifft hier nur 4 verschiedene Positionen. Es gibt auch noch andere Positionen, wo Mutationen auftreten, die weniger gut dann charakterisiert sind in Bezug auf das Ansprechen, auf diese Therapie, weil sie nicht ausreichend in der Studie inkludiert waren. Nun stellt sich die Frage in der Diagnostik, wie bestimmt man am besten die ESR1-Mutation aus Tumorgewebe, eine Option, oder mittels einer Liquid Biopsy, eine andere Option. Bei der ESR1-Mutationstestung spricht viel für eine Liquid Biopsy und Gründe sind, dass die Belastung für die Patientinnen geringer ist als eine Biopsie. Eine Biopsie müsste immer zum Zeitpunkt des Progresses erfolgen, weil das Auftreten der Mutation sich im Laufe der Zeit entwickelt. Mit einer Liquid Biopsy sind wiederholte Testungen möglich. Es reflektiert wahrscheinlich besser eine Tumorheterogenität. Das heißt, wenn multiple Metastasen vorliegen und man nur eine Metastase biopsiert, kann die nicht unbedingt oder ist nicht unbedingt repräsentativ für die anderen Tumordepositionen. Und in der Liquid Biopsy ist eher eine Repräsentativität vorhanden. Und es gibt Studien, die zeigen, dass die Liquid Biopsy für diese Fragestellung sogar etwas sensitiver ist als die Tumorgewebsanalyse. Im Weiteren möchte ich nur kurz ein paar Grundlagen der Liquid Biopsy darstellen. Liquid Biopsy im klinischen Alltag versteht man meistens die Analyse von Nukleinsäure im Plasma. Also Nukleinsäure, die frei zirkulieren, die nicht an Zellen gebunden sind. Beim Nicht-Tumorpatienten oder auch beim Tumorpatienten stammt die meiste dieser DNA von physiologisch zugrunde gehenden Zellen und das ist mengenmäßig hauptsächlich von den myeloischen und lymphoiden Zellen. Und bei Tumorpatienten stammt ein Teil dieser DNA im Plasma auch von den Tumorzellen, die absterben. Die DNA wird im Blut durch DNAse verdaut, das ist hier dargestellt. Hier in blau, diese Kügelchen, sind die Histone, die schützen die DNA vor dem Angriff der DNAse und dazwischen wird sie verdaut. Hier ist ein Transkriptionsfaktor angedeutet, auch hier ist die DNA geschützt. Auf jeden Fall entstehen kleine Fragmente, die im Plasma zirkulieren, die analysiert werden können und die die genetischen Veränderungen im Tumorgewebe widerspiegeln. Was sind die wesentlichen Herausforderungen der Liquid Biopsy? Zum einen die Tumorbiologie, insofern als die Tumor-DNA meist nur einen sehr kleinen Anteil an dieser zirkulierenden DNA ausmacht. Also die Masse, die Hauptmenge der DNA stammt von den normal zugrunde gehenden normalen Zellen. Und deshalb braucht man sehr sensitive Technologien, um diesen kleinen Anteil an Tumor-DNA, meist ist es ein kleiner Anteil, in einem Hintergrund aus sehr viel normaler DNA analysieren zu können. Ein wichtiger Faktor ist auch die Tumorlast. Also grob, je höher die Tumorlast, umso höher die Sensitivität an der Liquid Biopsy-Untersuchung. Und in dieser zitierten Arbeit, diese Autoren haben versucht, das etwas von Daten verschiedener Publikationen herauszurechnen Und diese Werte sind natürlich nicht absolut eine Annäherung, aber wenn ein Tumor etwa eine Masse von 100 Gramm hat, also multiple Tumordepositionen, kann man erwarten, dass die mutierte Allelfrequenz, falls Mutationen vorliegen, im Plasma bei 1 zu 50 zu 1 zu 100 liegt. Das ist ein Wert, der ist mit vielen molekularbiologischen Methoden von der Sensitivität des Assays her gut zugänglich. Wenn ein Tumor etwa 27 mm misst, kann man eine Frequenz oder ein Verhältnis von 1 zu 1000 erwarten. Da wird es schon schwierig. Das ist schon das untere Limit von den meisten Assays, die derzeit in der Routine verwendet werden. Und das hier ist eigentlich für die meisten Assays nicht mehr möglich, die derzeit in der Routine verwendet werden, 1 zu 10.000. In Publikationen sehr wohl, in Forschungsprojekten. Man kann zumindest, also es ist auf jeden Fall sehr schwierig, nicht der klinische Alltag in diesem Sensitivitätsbereich. Wichtig ist, dass man auch ausreichend DNA einsetzt. Also wir wünschen uns immer zumindest zwei Blutröhrchen. Röhrchen, die speziell sind für die Liquid Biopsy, die enthalten eine Stabilisatorflüssigkeit, die verhindert, dass DNA aus den Blutzellen freigesetzt wird, weil wenn DNA aus den normalen Zellen freigesetzt wird, wird der Assay unmöglich, weil dadurch mengenmäßig, diese normale DNA, mengenmäßig einfach die Tumor-DNA überdeckt. Warum braucht man ausreichend DNA? Ausreichend DNA braucht man, um eine ausreichende Sensitivität zu erzielen. Zum Beispiel 1000 haploide Genome wiegen 3,3 Nanogramm DNA. Und wenn man jetzt 3,3 Nanogramm DNA nur einsetzen würde in einem Assay und man hat eine Mutationsfrequenz in dem Untersuchungsmaterial von 1 zu 1000, dann kann man ein mutiertes Molekül unter 999 normalen erwarten und das ist das absolute Limit und man braucht also im unteren Bereich und man braucht meistens mehrere Mutationscalls, um das ein verlässliches Ergebnis zu erzielen. Also wir brauchen ausreichend Material, sonst ist die Sensitivität beeinträchtigt. Welche Methoden sind geeignet? Links die Methode Real-Time-PCR eigentlich nicht mehr. Ein Detektionslimit von 1-5% ist einfach nicht mehr akzeptabel, weil sehr häufig die mutierte Allelfrequenz darunter liegt. Eine sehr gute Methode ist die digitale PCR und eine sehr gute Methode sind Next-Generation-Sequencing-Assays. Die digitale PCR hat den Vorteil, dass sie rascher ist, dass sie kostengünstiger ist. Sie hat den Nachteil, wie alle PCR-Untersuchungen, dass sie nicht für Multiplexing geeignet ist. Das heißt, man kann jetzt nicht mehrere Gene damit untersuchen und man muss die Untersuchung auf ganz bestimmte Bereiche eines Gens eingrenzen. Und beim NGS kann man gleichzeitig multiple Gene untersuchen, ganze Länge eines Gens. Man kann also mehr Informationen mit dem NGS gewinnen. Beim hormonrezeptorpositiven, HER2-negativen Mammakarzinom ist aber nicht nur diese ESR1-Mutation im Fokus des Interesses. Diese Tabelle listet noch mehrere Gene auf, die in der Klinik bestimmt werden sollten. Und hier insbesondere die PIK3CA-Mutation, welche in diesem Subtyp des Mammakarzinoms 30-40% der Fälle etwa auftritt, eine ACT1-Mutation, eine PIK10-Mutation. Und warum? Für PIK3CA gibt es seit ein paar Jahren einen Inhibitor, das Alpelisib, das verwendet werden kann. Für PIK3CA, ACT1 und PIK10 gibt es relativ rezent einen anderen Inhibitor, das Capivasertib, das verwendet werden kann, und für die ESR1-Mutationen das Elacestrant. Und die Abwägung, welches Target hier angegangen wird, falls Mutationen vorliegen, ist mehr eine klinische Entscheidung. Es können die Mutationen sich auch überlappen, vor allem die PIK3CA und ESR1-Mutationen. Zusätzlich eventuell eine BRCA1-2 und PALB2-Bestimmung aus der Keimbahn, weil in ein paar Prozent der Fälle auch diese DNA-Reparaturgene mutiert sein können und dann ist eine PARP-Inhibitor-Therapie eine Option. Auch RP2-Mutationen können sekundär auftreten in einer Resistenzsituation beim Mammakarzinom. Nun, für PIK13A, ACT und PITEN-Gene ist die Situation etwas anders als beim ESR1-Gen. Die Mutation im ESR1-Gen entwickelt sich unter Therapie. Bei diesen drei Genen sind die Mutationen stabil zwischen Primum links und Metastase rechts. Also die Mutationsfrequenzen sind ähnlich zwischen Primum und Metastase. Das heißt, für diese Gene muss man nicht unbedingt ein rezentes Material oder eine Liquid Biopsy verwenden. Man kann auch auf den Primärtumor zurückgreifen für die Analyse. Und dieses Bild hier zeigt eine Analyse, wie gut man diese vier Gene mit Gewebsanalyse hier in Orange dargestellt oder Liquid Biopsy in Grau oder in Blau mit beiden Methoden detektieren kann. Bei ACT1 mit beiden Methoden, das meiste und jeweils 13% in der Studie nur mit einem der beiden Methoden. Bei ESR1 ist hier ganz klar, dass die Liquid Biopsy, also 33% der Fälle, nur mit Liquid Biopsy detektiert wurden, also spricht sehr viel hier für die Verwendung einer Liquid Biopsy. Bei PIK13A ein bisschen ein Argument auch für die Gewebsanalyse und ganz klar ein Argument für die Gewebsanalyse ist PITEN, weil hier in 60% der Fälle das nur in Gewebe detektiert wurde. Der Grund ist, dass PITEN, da geht es häufig um Deletionen, außerdem die Mutationen über das ganze Gen verteilt, das ist ein Tumorsuppressor-Gen und das ist methodisch mit der Liquid Biopsy schwer zugänglich. Diese Folie habe ich jetzt hier nur eingefügt, weil ich rezent gehört habe, dass in der Klinik immer wieder Diskussionen gibt, ob die mutierte ESR1-Allelfrequenz von Bedeutung ist für eine Therapieentscheidung. Also niedrige Allelfrequenz, vielleicht bei PIK13A-Mutation eher einen PIK13A-Inhibitor, also einen ESR1-Inhibitor und vice versa. Und ich zitiere hier diese Arbeit, die zeigt, und das ist eine Teilauswertung der Emerald-Studie, dass sowohl bei hoher mutierter Allelfrequenz als auch bei niedriger Allelfrequenz der Vorteil im progressionsfreien Überleben gegeben ist und kein Unterschied besteht, also kein statistisch signifikanter Unterschied. Hier ist Elacestrant mit einer hohen mutierten Allelfrequenz, hoch ist hier allerdings der Grenzwert bei 1,2% gesetzt. Und niedrig ist unter 1,2% und hier ist kein statistisch signifikanter Unterschied im progressionsfreien Überleben. Ein möglicher Testalgorithmus beim hormonrezeptorpositiven HER2-negativen Mammakarzinom. Für die Analyse bevorzugt, wenn Gewebe, dann eine rezente Metastase, also zum Zeitpunkt des Progresses, oder für die drei Gene, die ich vorher erwähnt habe, PITEN, ACT1, PIK13A, sehr wohl auch möglich aus dem Primärtumor zu analysieren. Und wenn man fokussiert ist auf die ESR1-Mutation, ist die Liquid Biopsy zu bevorzugen. Jedenfalls sollten bestimmt werden, diese vier Gene im Progress nach Erstlinien-endokriner Therapie plus minus CDK4/6-Inhibitor. Und man kann diese vier Gene auch nur mit einer Liquid Biopsy bestimmen. Nur wenn die Liquid Biopsy jetzt negativ ist, dann empfiehlt es sich doch zumindest für diese drei Gene eine Gewebsanalyse zusätzlich anzustreben. Warum? Weil die Sensitivität der Liquid Biopsy begrenzt ist und wir oft nicht wissen, ob überhaupt Tumor-DNA im Plasma vorhanden war. Und daher sozusagen ein falsch negatives Ergebnis nicht ausgeschlossen werden kann. Und eventuell kann man dann noch ergänzen, RP2-Mutationsanalyse und die Keimbahnanalyse dieser DNA-Reparaturgene. Und zum Schluss möchte ich feststellen, dass die molekulare Pathologie Target-Moleküle für die Therapie identifizieren kann, dass ESR1-Genmutation ein neuer Biomarker ist bei einem Östrogenrezeptor-positiven HER2-negativen Subtyp des Mammakarzinoms, dass NGS die Methode der Wahl ist und dass die Gewebsanalyse und die Liquid Biopsy sich ergänzen in der Diagnostik. Vielen Dank.
Professor Müller, danke für das Referat. Gibt es Fragen aus dem Auditorium?
Keine Fragen aus dem Auditorium. Dann möchte ich kurz nochmal darauf zurückkommen. Die digitale PCR ist deiner Meinung nach nicht praktisch, weil sie immer nur auf eine Region sozusagen die Bestimmung abzielt und mit den NGS können wir mehrere gleichzeitig bestimmen.
Ja, richtig, das ist der Vorteil des NGS. Aber nichtsdestotrotz, zumindest für ESR1, ist digitale PCR durchaus eine sehr gute Methode. Also es hat Limitationen, es hat aber auch Vorteile. Also es hat eine gute Sensitivität, es ist relativ rasch, es ist günstiger.
Ja. Ja. Und sollen wir mit diesen Bestimmungen, sollen wir warten bis ins metastasierte Stadium oder ist dann zu denken, dass man das vielleicht beim NGS schon beim Primärtumor die drei Gene wie BIG3CA bestimmt und dann diese Daten schon besitzt?
Also ist eine Möglichkeit. Also wir jetzt in unserem Krankenhaus im AKH handhaben es, finde ich, bisher nicht so, dass man schon beim Primärtumor, sondern eher, es wird meistens zumindest eine Biopsie mit Metastasenbiopsie angestrebt. Das hat den Vorteil, dass man noch einmal Hormonrezeptorexpression überprüfen kann und HER2-Expression. Aber es ist auch eine Option. Ja. Es wäre eine Option, nur die ESR1-Mutation natürlich, die entwickelt sich erst, das geht erst im Progress und da braucht man dann eine frische Biopsie oder eine Liquid Biopsie.
Ja. Gibt es aus dem Auditorium Fragen oder Stellungnahme? Wie wird das in anderen Spitälern gehandhabt? Hannes, wie macht ihr das?
Also wir sind ja in der Gemeinde Wien tätig und wir dann die Dinge halt dann bestimmen, wann wir es brauchen und wann es zugelassen ist. Und nachdem das in der metastasierten Situation erst zugelassen ist, dann mal bei der Metastase dann schauen, immer noch mal biopsieren. Wir haben ja dadurch, dass wir auch viele Patienten haben, die mehrfach Karzinome haben, wo wir immer überrascht sind, und wir rechnen, dass eine Metastase des letzten Karzinoms ist, haben wir dann die dritte Karzinomdiagnose. Also es hat viele Vorteile, die Metastase zu dann nochmal zu biopsieren, die Diagnose zu bestätigen und dann, wenn man die Diagnose hat, entsprechend halt das molekularpathologische Profil anlassbezogen, brauche ich es jetzt für die Therapie oder erst später. Und die ESR1-Mutation, die nimmt ja zu mit den Linien, das haben wir ja gesehen, da gibt es ja neue Therapie, also neue Studien jetzt, die kommen, wo man schon quasi während der Behandlung sequenziell immer wieder Liquid Biopsy macht und schaut, ob diese Mutation auftritt. Und dann, noch bevor das überhaupt das Karzinom in der metastasierten Situation progredient wird, schon die Therapie switcht und ändert. Und da gibt es auch schon Daten, dass das wahrscheinlich besser und vorteilhafter ist und gar nicht wartet, bis der Patient überhaupt rezidiviert. Also da gibt es viele Vor- und viele Nachteile. Und alles zusammen zum richtigen Zeitpunkt, dann ist es auch kosteneffizient.
Danke. Gibt es sonst Bemerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann noch einmal herzlichen Dank dem Kollegen Müller für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Referat.